mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns Karma, indem sie sich an den Hahn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Es wird hier von einem Knoten gesprochen, dem Knoten des Karmas, der uns festhält. Und es wird gesagt, was zu tun ist. Wir sollen ein Schwert in die Hand nehmen und diesen Knoten an die materielle Welt durchtrennen. Wie machen wir das? Indem wir uns an den Hahn erinnern. Erläuterung. Der spirituelle Funken erzeugt, wenn er mit Materie in Berührung kommt, einen Knoten, der durchschnitten werden muss, wenn man von den Aktionen und Reaktionen des fruchtbringenden Tuns befreit werden will. Befreiung bedeutet, vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentale Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch. Denn alle Taten des höchsten Herrn, seine Lilas, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende spirituelle Taten und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Fesselung. Befreiung von der Fessel der Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des Hingebungsbombendienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollem Dienst überzogen werden, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. Dann wird Befreiung möglich. Selbst das reaktionenbringende Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, Jnana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga dessen ist von solchem Karma und Jnana unabhängig, denn er allein kann nicht nur Befreiung vom bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. Deshalb muss sich jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht, der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn lobpreist, sich an ihn erinnert und ihn immer und ohne Unterlass verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt waren, den Punkt des Bhakti-Yoga zu predigen, folgten streng dieser Regel und verfassten zu unserem Nutzen unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnliche autoritative Schriften haben sie einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Einteilungen und Ordnungen des Lebens für alle offen liegt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Imate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vastatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Yad adnu dhyasina yokta karma granti nibandhanam chindantiko vidastasya konakuya kataratim. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns, indem sie sich an den Herrn erinnern. Er wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken. So, es ist so, dass wir ein Problem haben in Mathe und Dasein. Unser Problem ist, dass wir an einem Ort sind, der nicht unserer wahren Natur entspricht. Und dass wir etwas dagegen unternehmen müssen. Dieser Ort, der nicht unserer wahren Natur entspricht, ist natürlich die materielle Welt. Gestern war ich am Bodensee und sprach mit einem von euch. Ich merkte plötzlich, wie ein Karpfen im Bodensee da war, der mich bekarpfete, also beäuchte, zu Deutsch gesagt. So, dieser Karpfen, es war mir sehr klar, ist nicht ineinander da. Komm doch. Der Karpfen war sehr wohl situiert in dem Bodensee. Aber stellt euch vor, und ich habe darüber auch kurz gesprochen, es ist so ein altes, einfaches Beispiel. Der Karpfen würde auf Land kommen. Was immer er unternimmt zu seiner Besserung seiner Situation, würde in Leid resultieren. Actually, wir haben das ja gesehen bei dem Buntfisch-Drama auf dem Platz, diesem sehr gelungenen Platz. Dies ist so ein einfaches Beispiel. Aber bitte überlegt einmal die näheren Implikationen dieses Beispiels. Was es heißt, ist, dass unser ganzes Leid, was wir erfahren, auf ein einziges Problem zurückzuführen ist, dass wir nicht in der spirituellen Atmosphäre verankert sind. Es gibt drei Arten von Leid, die vedischen Schriften erklären. Und all diese Leiden sind wie die Leiden des Karpfens oder die Leiden von Frau Buntfisch außerhalb des Bodensees. Leiden aufgrund des eigenen Körpers, Leiden aufgrund anderer Lebewesen und Leiden aufgrund übernatürlicher Umstände. Lasst uns zum Beispiel jetzt mal Leiden aufgrund übernatürlicher Umstände in Betracht nehmen. Manche leiden, wenn es regnet. Wer von euch leidet, wenn das ist, wird wahrscheinlich keiner gerne zugeben, aber es gibt solche, für die das in irgendwelcher Weise ein Problem darstellt. Die sind sehr wetterfühlig. Wie können wir sagen, dass sich die Leiden, die sich ergeben, wenn es regnet, lösen lässt durch Krishna-Bewusstsein? Das ist die Frage. Ich hatte ja eben gesagt, alle Leiden lassen sich dadurch lösen, dass wir in unserer natürlichen Krishna-bewussten Atmosphäre situiert sind. Wie lässt sich denn der Regen lösen, bitteschön? Ich kann doch Krishna-Bewusstsein so viel, wie ich will. Es regnet weiter. Könnte man sagen. Folgendes. In dem Augenblick, wo du Krishna bewusst bist, wirst du nicht mehr so beeinflusst sein vom Regen. Du wirst, zu Deutsch gesagt, dein eigenes Wetter mit dir tragen und nicht von äußeren Umständen manipulierbar werden, wie es ein Mensch ist, der sein Bewusstsein mit der materiellen Energie verbunden ist und von den Bewegungen dieser materiellen Energie völlig abhängig ist, was sein Maß an Glück und Leid betrifft. So, das ist ein Beispiel dafür, wie sich auch die Leiden, die durchs Regenwetter verursacht werden, lösen lassen durchs Krishna-Bewusstsein. Leiden, die durch den eigenen Geist und Körper verursacht werden, lassen sich ebenfalls lösen durchs Krishna-Bewusstsein. Ein Mensch, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist, hört auf, mit der materiellen Energie verbunden zu sein. So seltsam wie es klingen mag auf das erste Gehör, Prabhupada gab hier das Beispiel von Stalin, Josef Stalin, ein gnadenloser Tyrann mit einem Minderwertigkeitskomplex, was er an mehreren Millionen von Leuten ausgelassen hat, die er umgebracht hat. Josef Stalin lebte ständig in der Paranoia, dass ihn jemand an die Kragen wollte, wie es machtvolle Menschen sehr oft tun. Und er musste einmal sich einer Blinddarmoperation unterziehen. Was tat er? Er verweigerte die Anästhesie. Anästhesie? Narkose. Überstand die Blinddarmoperation mit Kusshand, weil er dermaßen entschlossen war in seinem Geist, dass ihm das nichts ausmachte, dass ihm jemand seinen Bauch aufritzte. Das zeigt, wie jemand dadurch, dass er das Bewusstsein fixiert hat auf etwas, von etwas anderem nicht beeinflusst wird. So kann auch ein Mensch, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist, nicht mehr beeinflusst werden durch die Leiden des physischen Körpers. Das funktioniert. Bevor ihr zum Zahnarzt geht, chantet ernsthafte Runden und macht mal eine Experimente. Zahnarzt ist meistens die absolute Test für diese Sache. Ich hatte vor kurzer Zeit eine Situation, wo es entweder Operation oder Krishna-Bewusstsein war für mich. Also es war ein so unmenschlicher Schmerz, dass ich damit irgendwie und habe versucht, es auszuprobieren. Und es hat wirklich funktioniert. Was passiert ist, dass durch das Krishna, einen abholt von der physischen Ebene und einen auf eine spirituelle Ebene situiert. Zu der Zeit mögen die Nerven im physischen Körper vielleicht noch bloß liegen, eine gewisse Zeit, aber man spürt es nicht mehr so. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna den Zustand des Krishna-Bewusstseins mit dem Beispiel der Lotusblume, die im Morast stehen mag, aber trotzdem oberhalb des Morastes ist. Krishna-Bewusstsein ist etwas Praktisches. Krishna-bewusst zu sein bedeutet praktisch zu erfahren, wie der Geist sich langsam löst von den Leiden des materiellen Daseins, die durch Körper und durch Geist und auch durch andere Lebewesen herbeigeführt werden. Srila Prabhupada hat ein sehr gutes Beispiel hiervon gegeben. Er hatte eine geschwollene Backe für lange Zeit, weil er einen infizierten Zahn hatte. Und die Bodhis sagten, ob er nicht zum Zahnarzt gehen sollte. Und Prabhupada, ach, das geht schon, man muss das tolerieren. Der Körper, und er lächelte. Als er seine letzten Aktivitäten in dieser Welt ausgeführt hat und schon so sterbenskrank war, hatte er Schwellungen am Körper und wurde mit Talkumpuder überrieben, damit die Schwellungen weggehen. Und Prabhupada lachte dann laut auf und sagte, jetzt sehe ich aus wie Lord Shiva, ich habe eine weiße Körpertöne. Weil das weiße Puder über seinen ganzen Körper verbreitet war. Ein Mensch, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist, löst sich somit von der Verbindung mit der materiellen Ebene. Selbst mentale Leiden, etwas, was durchaus geschieht in der Bewegung von Krishna-Bewusstsein, dass Menschen Zweifel kriegen und knöselig werden im Geist, wie ein Kind, was zu wenig geschlafen hat. Die mentalen Leiden lassen sich durch Krishna-Bewusstsein im Nu auflösen. Nun, das kann jedoch erst dann geschehen, wenn unsere Verbindung mit der materiellen Energie gelöst ist. Solange wir mit der materiellen Energie verbunden sind, werden wir niemals die Leiden des materiellen Daseins auflösen können. Solange wir fest verbunden sind oder festgebunden sind an die materielle Energie, werden wir niemals spirituell glücklich werden können. Es geht nicht, weil wir noch unter den Gesetzen dieser materiellen Energie stehen, die sich nach dem Gesetz der Polarität oder Dualität bewegt. In der materiellen Energie gibt es niemals einen beständigen Zustand. Die Sanskrit-Philosophie für die materielle Welt ist Jagat. Jagat heißt das, was sich ständig im Fluss befindet. Es gibt einen griechischen Philosophen, Heraklit, der sagt, dass die materielle Energie wie ein Fluss ist. Zu keinem Zeitpunkt ist der Fluss genau der gleiche, denn er fließt ständig und bewegt sich ständig. So ist auch in der materiellen Energie alles in Bewegung. Besonders merken wir das an unserem Geist. Der ist ständig in Bewegung. In der Sanskrit-Literatur wird der Geist, die Eigenschaft des Geistes als Chanchala bezeichnet. Chanchala heißt flackerhaft. Er bleibt niemals in einem Zustand. Ihr merkt es vielleicht. Einmal ist für uns eine Sache angenehm, oder wir können uns damit abfinden. Schon in der nächsten Sekunde hinterfragen wir diese Sache. Einmal fühlen wir uns wohl beim Padayatra, schon in der nächsten Stunde mögen wir uns unwohl fühlen und auf dem Datumskalender nachschauen, wie viele Tage wir noch von dieser Tortur erleben müssen. Nicht? Es ist ja unglaublich, wie der Geist Chanchala ist. Besonders bei unseren Matajis ist es so, dass die Natur der Mataji so ist, dass die Emotionen viel, viel stärker sind bei den männlichen physischen Körper, jedenfalls wenn das noch nicht so vermischt ist mit dem das Cocktail der geschlechtsspezifischen Nomination, ist es so, dass die Intelligenz und diese rationalen Fakultäten stärker sind und die Emotionen schwächer sind. Chanchala, in jedem Fall, ob wir in einem männlichen Körper, weiblichen Körper sind oder im männlichen, der Geist ist in jedem Fall Chanchala, er bewegt sich immer. Niemals, der Geist ist nämlich ein materielles Element, wie die anderen materiellen Elemente. Wisst ihr, wie euer physischer Körper, der ist ständig in Bewegung, zum Beispiel beim Damodar, wird jetzt unglaublich verdaut im Augenblick. Wir sind ständig in Bewegung. Alles ist im Fluss. Das ist Heraklits Aussage. Und vielleicht hat er es entliehen von dem Sanskrit-Wort Jagat. Krishna Chetaprabhu gab da eine Aufschlüsselung des Wortes, dass ich im Augenblick nur so wiedergeben kann, dass sich alles im Fluss befindet. Wenn du heute in einen Fluss hineingehst, wenn du dein Zeh da reinsteckst, schon im nächsten Augenblick, wenn du den Zeh in der gleichen Fluss hineintust, ist es eine ganz andere Konstellation von Wassermolekülen, Algen, Tank und was da so alles mitkommt. So ist das Material. So in dem Augenblick, wo wir uns damit verbinden mit der materiellen Energie, werden wir auch ständig in Bewegung sein, was unseren Zustand betrifft. Es wird sich ständig immer alles verändern. Wir werden völlig von diesem Fluss der materiellen Welt, welcher sich konstant durch die Polarität von Glück und Leid, an den Ufern von Glück und Leid, können wir sagen, entlang schiebt, werden wir mitgerissen werden, wie ein Blatt auf einem Fluss. Durch was wird diese Verbindung mit der materiellen Energie herbeigeführt? Die Sanskrit-Schriften reden von einem bestimmten Knoten. Dieser Knoten ist das der Ahankara oder der Ichmacher, das Ego. dieser Knoten ist in einer subtilen Form, in einer feinstofflichen Form im physischen Körper im Herz gegenwärtig und verbindet die ewige Seele, der spirituelle Funken, das Teil und Teilchen Krishnas mit dieser materiellen Energie. Deswegen sagen alle spirituellen Schriften, dass der Knoten des falschen Egos gelöst werden muss, um echtes spirituelles Leben auszuüben. Solange wir nicht die Verbindung mit der materiellen Energie, die durch den Knoten des falschen Egos hergestellt wird, lösen, werden wir ewiglich gebunden bleiben und ewiglich vom Fluss von Glück und Leid, Tag und Nacht und das sind noch schöne Dualitätspaare, schönen Wetter, schlechten Wetter ausgemacht wird. Wir werden ewiglich davon beeinflusst werden. Wir können das wirklich üben. Jetzt regnet es in der materiellen Welt. Ein Devoti sollte sagen, ja, das Leben wird schon, das äußere Leben wird ein bisschen beschwerlicher dadurch. Ich kann zum Beispiel nicht ohne einen Regenschirm mich so fortbewegen, ohne dass ich durchweicht werde. Aber ich bin ein ewiges Teil Gottes. Ich bin ein Bürger der spirituellen Welt. Ich habe nichts zu tun mit dieser materiellen Energie, als dass ich hier drin bin und eine Lehre lernen möchte, ein Examen machen muss, zu verstehen, dass ich ein ewiges Teil Krishnas bin, ewiglich voller Glückseligkeit und Wissen. Jayadev hatte eine sehr interessante Meditationsart, bevor er zum Krishna-Bewusstsein kam. Er hat sich immer wieder gesagt, du träumst. Wenn er morgens mit seinem Freund am Strand von Ibiza aufgewacht ist, hat sein Freund ihn angeschaut und ihm als erstes gesagt, du träumst. Nicht? Genau wie ein Mensch, der durch eine bestimmte Auffassung an den Traum gebunden ist, so sind auch wir, die ewige Seele, an dieses zeitweilige Bestehen von Glück und Leid gebunden. Nicht? Nur in dem Augenblick, wo der Traum des materiellen Daseins aufgelöst wird, und das geht nur, indem der Knoten des falschen Egos gelöst wird, können wir ein echtes, spirituelles Leben führen. Es gab einmal einen Prinz in einer, ich möchte euch eine Illustration hierfür geben, was hilft, für die eine freudige Atmosphäre ins Zelt zu bringen. Es gab einmal einen Prinz, der hieß Vrajaputra, der Sohn des Blitzes. Er lebte vor 2000 Jahren in Indien und seine Eltern hatten ein sehr wohlhabendes Königreich. Sie bemerkten jedoch bald, dass ihr Sohn sich nicht so sehr für die Königsgeschäfte interessierte. Ihr Sohn war mehr interessiert an Philosophie und stellte bald schon Fragen, die selbst die größten Gelehrten des Königshauses nicht beantworten konnten und in eine etwas ungemütliche Situation brachten. Eines Tages nun ergab es sich, dass der weise Bharatamuni zum Königshof kam und dort von den Weisen befragt wurde über spirituelle Themen. Als Vrajaputra ihn hörte, wusste er, das ist mein spiritueller Meister, dem ich mein Leben anvertrauen möchte, um geführt zu werden auf den Pfad des spirituellen Lebens, den Pfad des Adlers. Zu leben wie ein Materialist bedeutet, wie eine einfache Fliege zu leben, die den Pfad der Fliege folgt. Sich hier mal niederlässt, sich da mal niederlässt, aber flüchtig und chanchala durchs Leben taumelt. Ich werde von ihm lernen, wie ich diesen erstrebenswerten Zustand des spirituellen Lebens erlernen kann. Er fragte seine Eltern und seine Eltern waren ihm sehr zugetan und sagten, gut, wenn du das willst, lerne dort, aber du kannst jederzeit zurückkommen. Vrajaputra ging also mit Bharatamuni auf eine Wanderschaft. Der weise Bharata war intelligent genug, ihn gleich aus dem Königshof in eine andere Situation, wo er besser lernen konnte, zu bringen. Und sie kamen in ein benachbartes Königreich. Jeden Morgen ging Vajraputra mit seiner Bettelschale durch die Gegend, um für seinen Meister und für sich selber die Mahlzeiten zusammenzubetteln. Das müssten wir eigentlich auch mal bei Padayatra institutionieren, dass wir betteln, dass wir schön schweifende Bettelmönche zu sein. Nicht? Da wird man demütig durch. Das ist deswegen eine Übung für all in spirituellen Kreisen zu betteln. Demütige Haltung. Und man wird so demütig, man stellt sich selbst unter jeden damit, nicht? Und sagt, ich bin völlig von deiner Barmherzigkeit abhängig. Das ist eine spirituelle Übung und ist ehrwürdig, wenn man nicht gerade so ein, wenn man im spirituellen Leben verankert ist und nicht ein Materialist bleibt, der schielt auf den Eigentum von anderen, um ihn auch zu besitzen. So nicht. So, ja, er ging also los und eines Tages kam sie auf der Wanderschaft. Der Königssohn ging also jeden Tag los auf dem Bettelgang. Eines Tages kam er in einen bisher noch nicht betretenen Teil der Stadt. Und jetzt geht es los. Unter dem Tor, im Torbogen, sah er eine wunderschöne Frau. Und die winkte ihn herein und er ging herein und sie führte ihn durch einen Palastgarten zu einem Springbrunnen, wo die ganzen, wie heißen sie noch, Hetären, also die Konkubinen oder die, wie sagt man, Gesellschaftsmädchen des Palastes waren. Und die sahen ihn und waren sehr begeistert. Sie hatten ein sehr gutes Herz und sagten, ach, schön, dass du gekommen bist. Und sie schauten ihn an, diesen Bettler, der so wunderschön aussah. Er war ja ein Prinz, er hatte eine ausgebildete Muskulatur von den ganzen Kampfspielen, an denen er teilgenommen hatte, war nur mit einem Tuch bedeckt. Nicht? Komm, setz dich zu uns, nimm ein Frühstück zu dir ein. Und Vajraputra ließ sich das nicht zweimal sagen, er war echt hungrig. Er hatte, ich weiß nicht, wie euch geht, wenn man so viel gute Speise, vielfache Speise kriegt und plötzlich nur noch Khichdi. Dann irgendwann denkt man, könnte jetzt nicht mal ein bisschen Vielfalt hier in meine Küche reinkommen. Und so aß er von den edlen Speisen, Artischocken, mit Honig überstrichen. Und verschiedene wohlgedünstete Zubereitungen, sehr scharf gewürzt war manches, außerordentlich süß, dass manches gleich in das unterste Chakra ging, so süß, nicht? Er war also völlig, und die Mädchen stellten ihm viele Fragen, die sie spöttisch vorbringen, als Entsagung. Ist das überhaupt machbar? Und er antwortete so gut, wie er konnte, aus den Schriften über Entsagung, nicht? Und so weiter. Es wurde gemeldet und ein König kam zum Minister, und der Minister informierte den König, und der König kam dann zum Palastgarten, stellte sich dort in den Eingang und beobachtete den seltsamen Mönchen, wie der da scherzend und wirklich intensiv essend da zusammensaß. Und als er sich überzeugt hat, explodierte und sagte, ein Mönch, der mit dem Weibervolk zusammen verkehrt, ist ein Lügner. Er ist ein Betrüger. Und er zog ihn, er holte seine Soldaten und die fassten ihn und sagten ihm, gib dem Bürschlein 20 Peitschenhiebe auf den nackten Leib. Das wird ihn zur Besinnung bringen. Nur eine Stunde später fand sich Vajraputra auf der Straße mit blutigem Rücken, die seine Mönchsgewänder blutig machten. Er war aber nicht klein beigegeben, sondern er dachte, jetzt werde ich zurückgehen. Ich werde blutige Rache nehmen. Ich werde dem König 25 Peitschenhiebe geben vor all kochend. Ja, das ist die Kshatriya, der ist nicht so wie so ein Brahmana von Geburt, die spüren den Schmerz gar nicht, wenn die agitiert genug sind. Die der innerlich kochend hin zu Bharat Muni und sagt, mir reicht dieses friedliche Mönchsleben. Ich werde diesen König, diesen eingebildeten Ego-König, eine gehörigte Trachtprüge verabreichen. So ging er hin. Bharat Muni sagte, oh ja, aber willst du nicht den Texten über Gewaltlosigkeit lieber folgen? Weißt du, wer allen Lebewesen ein wohlmeinender Freund ist, auch seinen Feinden, er kann echten spirituellen Fortschritt machen. Ach, dachte ich, als er fuhr. Das ist für Leute, die ein bisschen, die nicht Kshatriya-Blut in ihren Adern haben. Ich breche sofort auf. Gebt mir die Erlaubnis, aus dem Gelübde auszutreten, dem Mönchsgelübde. Und sagte Bharata Muni, willst du aber jetzt schon aufbrechen? Es ist doch Nacht und Nacht ist ein bisschen beschwerlich, die wilden Tiere im Dschungel und so. Übernachte doch noch hier und am nächsten Morgen, ganz früh, kannst du aufbrechen. Ja, sagte Vajrapuja, dachte darüber nach und entschloss sich, noch eine Nacht zu verbringen. Er schlief. Er schlief in den blutigen Kleidern und einen unruhigen Schlaf. Manchmal japste er auf und der alte Mönch Bharata Muni hörte ein Kriegsgeheul, beruhigte dann seinen Schüler. Nun. So, während Rajaputra einen unruhigen Schlaf schlief, betete Bharata Muni zu Krishna. Bitte schicke meinem aufgewühlten Schüler eine Erleuchtung. Betete ganz intensiv. Vajraputra fing in dem Augenblick plötzlich an zu träumen. Er träumte, weil Krishna Jana, wir sprechen gerade darüber, den Knoten des falschen Egos zu lösen. Er träumte darüber, wie er an den Königshof zurückkehrte. Er träumte davon, wie er installiert wurde von seinem Vater. Er träumte davon, wie er mit einem riesen Heer zurück zum König marschierte. Der hieß, glaube ich, Prakriti, der König. Und er träumte davon, wie er mit ihnen einen Kampf führte. Zuerst war alles ganz gut für seine Armee. Aber dann nahm die Schlacht eine unvorhersehbare Wende. Der König Prakriti und seine Soldaten gewannen die Oberhand, nahmen den Königssohn Vrajaputra schließlich gefangen und dann brachten sie ihn auf den Marktplatz, um ihn öffentlich auf einer Kopfabschneidevorrichtung, die auf einem Protest auch angewandt war. Guillotine, sowas wie Guillotine, gab es anscheinend schon zu der damaligen Zeit, hinrichten zu lassen. Er ging mit gebundenen Armen nach oben, kam auf das Podest, kniete sich nieder und sah eine sensationslustige Menge schreien, die schon darauf warteten, seinen Kopf aufzufangen und durch die Straßen zu zerren, als Demütigung. Und da schrie er ganz laut, Bharata Muni, rette mich! Wachte auf von dem Schlaf, von dem Traum. Bharata sagte, nun mein Sohn, beruhige dich, es war nur ein Traum. Alles ist nur ein Traum, du träumst nur. In dem Augenblick wurde ihm plötzlich klar, Vajraputra. Ich kenne seinen Mönchsnamen ehrlich gesagt nicht, dessen glaube ich nicht. Doch, der kommt im neuen Buch. Im neuen Buch, da habe ich ihn gewusst noch, als ich den geschrieben habe. Der Weg des großen Abschieds heißt das neue Buch. Wir taufen es um. Ich habe gedacht, sonst kauft es keiner im westlichen Kulturkreis. Der Weg des großen Aufbruchs. Ich habe mich jetzt entschieden. da ist diese Geschichte drin in großer Ausführlichkeit. Und dem Vajraputra wurde in dem Augenblick klar, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen dem, was ich im Schlafe, im Traum gesehen habe, und der Szene, die ich gesehen habe, als ich durch den Torbogen ging und in den Garten hineinkam. Was ist der große Unterschied? Doch für einen Menschen, der im falschen Ego ist, ist das materielle Leben so real und er versucht, beeinflusst von Maya, es immer realer zu machen. Durch Lektüre, durch Fernsehen, durch Studium, durch Heiraten, ich spreche jetzt nicht vom geheiligten Grihastha Ashram, also einer spirituellen Hochzeit. Ich meine jetzt einen Materialisten, ich meine nicht einen Devoti. Krishnas. Der vermehrt das immer mehr und immer dichter macht das materielle Leben. So, deswegen sagen uns die Schriften, wir müssen um diesen Knoten des falschen Egos, der uns mit dem Traum verbindet, mit dem materiellen Dasein verbindet, wir müssen ihn mit dem Schwert in der Hand durchschlagen. Was ist dieses Schwert? Dieses Schwert ist Jnana und Vairagya, Wissen und Loslösung. Ohne Wissen und Loslösung kannst du kein spirituelles Dasein führen. Es ist nicht möglich. Du musst im spirituellen Leben verankert sein und in der praktischen Schlussfolgerung des spirituellen Wissens, nämlich dich vom materiellen Traum zu lösen. Und das wiederum geschieht, indem man das falsche Ego reduziert. Das falsche Ego löst. Habt ihr schon mal Shiva, ein Bild von Shiva gesehen? Shiva? Shiva ist der Herr des Ego-Prinzips und er wird immer dargestellt mit einer Schlange, die ihm hier um den Hals ist. So guckt. Und wie soll ich mich ausdrücken? Schlangen um die Arme. Ich finde, das sollte man, wenn man schon modisch sein will, unbedingt einführen. Es hat einen Grund, warum diese Schlangen hier sind. Bei Shiva ist es so, dass diese Schlangen unter seiner vollen Kontrolle sind und nicht gefährlich sind dem Lord Shiva. Auch wir haben Schlangen um den Nacken und um die Arme. Die Schlangen des falschen Egos. In den Nacken ist es Eigendünkel. Ich bin von hoher Herkunft, von gelehrtem Wissen. Hält den Kopf ein bisschen hoch, für die Nase ein bisschen hoch, darf man nicht sagen. Und bei den Armen ist es Kraft. Ich bin ein starker Mann oder eine starke Frau. Oder ein starkes Kind. Also physische Kraft und der Mensch, der Geist. Hier sind die beiden, wo sich Eigendünke bilden. Hier sind die beiden Angriffsstellen der Schlangen des falschen Egos, die einen Menschen hier anfangen zu kontrollieren. Wenn wir falsches Ego lösen wollen, müssen wir also damit rechnen, dass wir zwei Arten von Identifikation lösen. Identifikation mit physischer Kraft und Identifikation mit mentaler Kraft und mentalem Einfluss. So, mit dem Schwert in der Hand tun intelligente Menschen, also wenig intelligente Menschen, nicht unintelligente Menschen, den festen Knoten auflösen. Und wie machen sie das? Was ist ihr genauer Prozess? Sie erinnern sich an Krishna. Wenn wir uns immer an Krishna erinnern und ihn nie vergessen, können wir nicht unter den Einfluss des falschen Egos fallen. Dann erinnern wir uns immer daran, dass wir nichts sind als ein Diener. Ne? In dem Augenblick, wo wir uns an Krishna erinnern, in jeder Lebenssituation, können wir nicht unter die Kontrolle des falschen Egos geraten, sondern sind sehr, wie soll ich mich ausdrücken, sind auf der spirituellen Ebene verankert. Smaranam. Smaranam, eine Erinnerung an Krishna. Wie bildet sie sich? Die Erinnerung an Krishna bildet sich durch das Hören und durch das Chanten. Padayatra ist in erster Linie eine Möglichkeit, Shravanam und Kirtanam, die beiden Vorstufen von Smaranam, zu bilden. Shravanam und Kirtanam, das Hören über Krishna und das Singen über Krishna, wird uns zwangsläufig dazu führen, dass wir Smaranam tun. Wir können Smaranam, uns an Krishna erinnern, nur tun, wenn wir in ausreichendem Maße Shravanam und Kirtanam machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Heute Nacht, ich hatte den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber so lange gechantet, wie wir gechantet haben. Und im Traum habe ich nur noch an Krishna, da war nur Krishna da. Ich mich gewundert. Also, der kommt ja nicht jeden Tag vor. Das ist ganz, wer sich ausgiebig in diesen Shravanam und Kirtanam Vorgang hereinbringt, der sollte, der wird das bestimmt erfahren. Und so sich von der Verbindung mit dem Traum des materiellen Daseins lösen. Durch dieses Shravanam Kirtanam werden wir hoffentlich zu Smaranam kommen, zur Erinnerung kommen. Auf diese Art und Weise wird der Knoten des materiellen Daseins gesprengt werden. Darf ich noch einmal zusammenfassen? Solange wir mit der materiellen Energie verbunden sind oder kontrolliert von ihr werden, werden wir unser materielles Dasein weiter ausüben. Wir müssen dazu kommen, die Verbindung der ewigen Seele mit der materiellen Energie zu lösen. Und das geschieht an der Knotenstelle. An der Knotenstelle der Fesselung, das heißt dem Knoten des falschen Egos im Herzen. Wie erlangen wir das Schwert ist, sich an Krishna zu erinnern. So bist du wach geworden. Das war der Trick von Krishna. So, wir können uns dadurch, dass wir uns an Krishna erinnern, werden wir das, sagen wir mal, den Knoten des materiellen Daseins entwickeln. Wie können wir nun die Erinnerung an Krishna kultivieren? Wir müssen vorher Shravanam und Kirtanam machen, hören über Krishna und chanten über Krishna. Wenn wir das machen, den Shravanam und Kirtanam, werden wir auf die Stufe von Smaranam kommen, der Erinnerung an Krishna. Und noch eins, damit dieses Schwert scharf bleibt, die Erinnerung an Krishna, ist es wichtig, dass wir ein bisschen Loslösung vom materiellen Dasein praktizieren und ein bisschen Wissen, Wissen über das spirituelle Leben praktizieren. Und darüber, über dieses Wissen, was wir brauchen, werden wir in den nächsten Tagen ausführlich hören. Wir werden morgen Text 16 dieser Serie rausnehmen und wir werden dann darüber sprechen. Wir werden auch ein bisschen tiefer uns mit dem falschen Ego befassen müssen, für ungefähr 7,5 Minuten. Es wird ein bisschen intensiv werden für 7,5 Minuten, damit man ist aber ganz gut, um wach zu sein. Und dann werden wir da sind unglaubliche Themen. Unglaubliche Themen hier. Das ist immer das spirituelle Wissen. Die war so voll mit Wissen. So, ich wünsche euch alles Gute in diesem Padayatra. Macht weiter so. War gestern eine sehr nice Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Mir ist es so gegangen, dass ich in Friedrichshafen eine kleine Krise erstmal überwinden musste. Ich stand da vor den Leuten, schaute mir die Leute an und merkte, wir sind nicht auf der gleichen Wellenlänge. Echt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr so enthusiastisch euer Theaterstück aufführen konntet. Da muss man sich echt. Da sieht man mal zwei, drei, die so ein bisschen genau gucken. Die anderen sind so unruhig und können nur noch gerade Techno-Wavelengths mitkriegen, nicht? Aber spirituelles Wissen ist ein bisschen schwierig, nicht? Und dann merkte ich irgendwann mal, dass mein Paradigma nicht stimmt. Ich bin nicht hier auf Pada Yatra, um andere Leute zu bekehren, ich muss mich selber bekehren. Ich muss an meinem Herzen arbeiten. Das hatten wir alle, wir hatten drei kleine Ansprachen gehabt und jeder, ich hatte auch darüber gesprochen, Trivikram, Maharaj auch und unser Arjuna, du auch, dass das eine eigene Sache ist, eine Reise im Herzen, nicht? Dass es darauf ankommt. Nicht? Das ist sehr wahr. Wie wahr? Ich hatte dann gesehen, wie nice die Devotees, die da waren, sich aufs Chanten konzentriert waren. Ihr merkt vielleicht auch, das bringt einen so schön auf der spirituellen Ebene zusammen. Nicht? Wenn man da im Pada Yatra Shuffle sich vorwärts bewegt. Ich möchte auch hier meine Hochachtung ausdrücken, Vedanta Krit. Du findest ja jede Melodie, also es ist ja unglaublich. Ja. Dobro, gut. Dann wollen wir jetzt sehen, es ist jetzt 9:10. Es ist fast so, können wir noch 2-3 Fragen nehmen, Arjuna, oder wollen wir die für morgen reservieren? Ja. Habt ihr noch Fragen? Vielleicht sind ja gar keine da. Ja.
Ja. Es scheint, dass nicht alle Adventisten.
Natürlich. Willkommen.
Dass die meisten auch Devote nicht von heute über morgen, heute auf morgen, die Verbindung zum Matra-Netti aufgeben, sondern dass es tatsächlich eine Bemühung ist, die über das ganze Leben hinweg geht.
Nicht so ruckzuck mit dem Schwert.
Ja, toll. Sagen wir mal so, dass wenn man so diese philosophischen Punkte hört, dann fühlt man sich geneigt, da muss ein Sanyasi werden. Aber das ist nicht für jeden möglich. So, wie soll man damit umgehen? Weil die meisten, das zeigt die Erfahrung, sind damit konfrontiert. Viele Bedürfnisse, die sie auf der materiellen Ebene, also emotional oder sozial, dass Freunde brauchen, diese Dinge. Zu Dinge, die sie nicht von heute auf morgen mit dem Schwert
verbinden,
der Lösung für die Dinge.
Gut, wie sollen wir das machen? Es ist. Ich glaube, der erste Schritt ist, sich selber ein bisschen zu verstehen, wo man so steht. Und der zweite Schritt ist ein wichtiger philosophischer Schritt. In der materiellen Welt haben wir zwei Naturen. Eine materielle oder eine bedingte Natur, die sehr wohl die ganz spezifischen Bedürfnisse haben. Und wir haben eine transbedingte, ein neues Wort, gibt es noch nicht in der deutschen Sprache, Natur. Das heißt eine spirituelle Natur. Eine, die rein spirituell ist. Für einen Devoti ist es wichtig, dass er beiden Naturen getreu lebt. Das heißt, er muss seine bedingte Seite sehen, was er da braucht, wie er sich situieren muss, in welchem Ashram und so weiter. Und er muss aber auch seine spirituelle Seite sehen. Wir sind in einer Bewegung, die äußerst interessant ist, weil sie sehr dynamisch ist. Zuerst haben wir versucht, das Königreich Gottes im Sturm zu nehmen und waren total auf der Seite. Wir sind ja, ich habe jetzt eine Dia-Serie Prabhupada in Deutschland, da sieht man die Devotees, vielleicht interessant die zu zeigen, die gehen einfach barfuß durch die Felder. Wir haben damals gedacht, wir brauchen nicht die Schuhe und solche Sachen. Ich bin, ihr könnt euch das nicht vorstellen, in der alten Zeit barfuß im Schnee gegangen. Gerade ich, der nun wirklich nicht der stabilste physische Körper. Weil wir waren total auf der einen Seite. Jetzt haben wir glücklicherweise gemerkt, dass wir mit dieser Philosophie nicht hinkommen. Weil wir, und jetzt geht das Pendel, kann ich euch garantieren, total auf die andere Seite. Das, nicht, dass wir nur noch soziale Ebene, Psychologie, emotionaler Körper und so weiter gehen, kann ich euch garantieren. Das wird total auf der. Wir müssen beide Seiten nehmen. Der physische Körper und seine Notwendigkeiten und, der, und so weiter. Das ist eine von unseren Naturen und wir haben eine ewige, eine spirituelle Natur, um die wir uns kümmern müssen. Nun, wie ein Devotee Krishna sich auf der physischen Ebene behandelt, das wird verschieden sein. Ein Sannyasi wird anders als ein Grihastha leben, hoffentlich. Heutzutage sind die Sannyasis die reichen Leute und die Grihasthas die armen. Nicht? Aber in der innerlichen Einstellung wird das so sein. Aber beide werden sich sehr bemühen, ihr spirituelles Leben zu vertiefen. Meistens habe ich herausgefunden, der Grund, weswegen die Bodhis unzufrieden sind im spirituellen Leben, ist, weil sie, das stimmt schon, auf der bedingten Ebene nicht richtig situiert sind. Was das bedeutet, ist physisch. Ich zum Beispiel merke seit einem halben Jahr, wie schön es ist, gesund zu sein. Ich war lange Jahre, habe ich mich nie darum gekümmert, jetzt war ich auf einer Kur. Es ist so wie ein Nektargefühl. Man kann, es wirklich bringt Spaß, gesund zu sein. Also ich merke ich im Gegensatz zu krank. Also die meisten, die, aber wir waren damals so, dass wir einfach da durchgegangen sind, ohne das überhaupt zu merken. So die meisten, die Devotees leiden, weil sie auf der bedingten Ebene sich noch nicht richtig gefunden haben. Und ich habe eine Überraschung für euch. Das ist schwierig und wird zunehmend schwieriger im Kali-Yoga. Zunehmend. Nicht nur für uns. Wir haben Luxusprobleme. Für die Kamis ist das dermaßen schwierig. Die leben nur noch in Betäubungen. Alkohol und so weiter. Und sag mal was noch. Sex. Drogen aller Art. Fernsehen. Warum haben wir das vergessen? Das geht nicht ohne das bei denen. Diese haben so solche Problemchen, Probleme, dass es nicht geht. Und die sind so unzufrieden. Oh. Also das merkt man, wenn man Bücher verteilt, was die Leute für ein Aggressionspotenzial haben. Also bedrückend fast. Ja. So. Wir im Augenblick sollten sehen, dass wir das im Balanceakt hinkriegen, dass wir jetzt nicht, weil wir die eine Seite gemerkt haben, dass wir also nicht nur auf der spirituellen Ebene handeln können, dass wir also Schuhzeug brauchen, um durch den Winter zu kommen, also das ganz normal ist. Wir sollten jetzt nicht sehen, dass der Pendel zu sehr auf die andere Ebene geht. Aber es wird geschehen, Arjuna Prabhu. Wir sind die Pendel. Alles, was bei uns passiert, im Pendel. Und das macht das irgendwie so liebenswert, so voraussehbar. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Viertel nach neun. Wir sollten nicht zu spät machen. Kommt bitte morgen wieder. Morgen, oh. Das ist eine meiner Lieblingsverse morgen. Morgen wird das Thema Nein, ich muss noch sehen. Also das ist ein sehr schwieriger Text, den muss ich noch vorbereiten, ehrlich gesagt. Ja, es geht da um das, was man tun kann, wenn es einem schwer fällt, sagen wir mal, Shravanam und Kirtanam zu praktizieren, um auf diese Weise Smaranam zu erlangen. Was einem also schwerfällt, wenn man den Prozess des Krishna-Bewusstseins nicht so leicht ausüben kann. Was man dann machen kann, das geht darüber morgen. Morgen geht es also über das Fangnetz. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sri Sri Gaudiya ki jai, Gopremanandi Hari Ki jai.